herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und ich denke, ich werde Ihnen Sachen erzählen, die Sie verwundern werden. Ich bin Soziologe, aber ich mache seit 25 Jahren eigentlich ausschließlich Statistik und Informatik und sitze eigentlich zwischen drei Fächern. Und das ist manchmal ein bisschen ungemütlich und ich lasse eigentlich alles Technische heute weg und ich erzähle Ihnen ein paar interessante Sachen, die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Das ist nicht unmittelbar der Kern von dem, was ich tue, aber das sind Anwendungen, um die man mich gebeten hat zum großen Teil und ich denke, die sind interessant. Zunächst mal, was macht empirische Sozialforschung überhaupt? Es geht um Beschreibungen von sozialen Tatsachen im weitesten Sinne, also Zustände und Veränderungsprozesse von Organisationen, auch Eigenschaften und Verhaltensweisen von Personen. Typischerweise ist das, was ich mache, eine Hilfswissenschaft für andere Wissenschaftsgebiete, also zum Beispiel Probleme und Methoden zur Behebung dieser Probleme bei der Durchführung von Zensen. Wie Sie vielleicht wissen, kommt der Zensus 2011 auf uns zu und der hat nicht wenige methodische Probleme, von denen ich glaube, dass die meisten nicht gelöst worden sind bisher. Wir konstruieren Stichproben für alle möglichen Zwecke, also zum Beispiel eine Sache, die ich nebenbei mache, weil ich sie spannend finde. Ich schätze die Arbeitslosenzahl für Luxemburg, also die amtliche Statistik für Luxemburg, muss die Arbeitslosenzahl schätzen und der das tatsächlich tut, das bin ich. Und es ist ein kleines Land, ja, es ist ein sehr kleines Land. Dazu gehört auch Datenmanagement für sehr große Datenmengen. Also ein Zensus zum Beispiel hat halt 80 Millionen Einheiten und das gibt wirklich immer noch technische Probleme. Und natürlich gehören auch Datenanalysetechniken zur empirischen Sozialforschung. Also um ein Beispiel zu nennen, die vielleicht interessant sind, seit 10 Jahren gibt es eine Arbeitsgruppe beim Bundesministerium für Justiz, die sich um die Vorbereitung eines Viktimisierungsservice kümmert. Ein Viktimisierungsservice ist eine notwendigerweise sehr große Stichprobe, mit der man versucht zu klären, wie viel Prozent der Bevölkerung Opfer von Verbrechen werden. Da kann man sich nicht zurückziehen auf die Angezeigten, die bei der Polizei landen, sondern dafür muss man Befragungen machen und da Verbrechen selten sind, muss die Stichprobe sehr, sehr groß sein. Und das ist ein methodisches Problem, aber vor allem ist es ein finanzielles Problem. Das ist also sündhaft teuer, so etwas. Und aus dem Grund gehört die Bundesrepublik zu den einzigen Ländern, also es ist das einzige Industrieland, das keinen Viktimisierungsservice hat. Sogar die Schweizer haben einen. Das ist schon seltsam. Labor Force Surveys sind die Schätzungen der Arbeitslosenzahl. Früher, als die Welt noch in Ordnung war, wurden Arbeitslose über die Bundesagentur für Arbeit ermittelt. Da gab es dann eine Zahl, die wurde einfach aus dem Register gezogen. Das ist schon lange nicht mehr so. Arbeitslose sind international definiert als diejenigen, die innerhalb des letzten Monats nicht mindestens eine Stunde entgeltlich gearbeitet haben. Und das heißt, man muss sie fragen. Und das heißt also auch, man muss sehr große Befragungen durchführen, typischerweise in einem Land 25.000 Befragte, meistens pro Vierteljahr. Also das ist ziemlich groß und ziemlich teuer. Krebsregister befassen sich mit der Verbreitung von Krebsformen und fassen Meldungen von Ärzten zusammen. Das ist eine maschinelle Zusammenführung und die Software für diese Zusammenführung für die Bundesrepublik schreibt meine Arbeitsgruppe. Natürlich gehören Gesundheitsservice zu den Aufgaben. Also der Gesundheitszustand der Bevölkerung lässt sich nicht anders ermitteln als durch Zufallsstichproben aus der Bevölkerung, die dann untersucht werden. Und das ist nicht ganz leicht. Ich muss ein paar kleine Begriffe einführen. Wenn wir eine Stichprobe ziehen, müssen wir erstmal sagen, woraus wir die Stichprobe ziehen. Und die Menge, aus der wir die Stichprobe ziehen, nennen wir Grundgesamtheit. Und diese Definitionen der Grundgesamtheit sind manchmal ein bisschen mühselig. Also zum Beispiel, wenn man über die Bevölkerung der Bundesrepublik redet, dann ist das faktisch ganz schön schwierig, weil zum Beispiel überhaupt nicht klar ist, was eigentlich ein Privathaushalt ist. Wir haben in der Bundesrepublik amtlich 700.000 Personen, die nicht in Privathaushalten wohnen. Diese Zahl ist mit Sicherheit falsch, das weiß auch das Statistische Bundesamt. Es werden deutlich über 1 Million sein, aber aus komplizierten juristischen Gründen sind es offiziell 700.000. Was wir unterscheiden, ist die Population, über die wir sprechen wollen. Das nennt man also angestrebte Grundgesamtheit. Wir haben Listen, aus denen wir auswählen. Die Listen decken sich nicht unmittelbar immer mit dem, was wir haben an Bevölkerung. Deshalb gibt es also Differenzen zwischen der angestrebten Grundgesamtheit und der Auswahlgesamtheit. Und diejenigen, die wir dann tatsächlich untersuchen, dafür gibt es überhaupt kein deutsches Wort mehr, das ist die Survey-Population. Das ist also die Menge, die tatsächlich da ist. Und wir versuchen, den Unterschied zwischen diesen drei Mengen klein zu machen. Also das ist so ein Mengendiagramm, das das zeigt. Und um ein Beispiel zu geben, ein ganz einfaches, wenn Sie eine telefonische Befragung machen, dann gibt es natürlich Personen, die kein Telefon haben. Das sind in der Bundesrepublik ungefähr 5% der Bevölkerung. Ein Teil der Bevölkerung hat nur noch ein Handy. Für die Handys gibt es keine vollständigen Listen, die die Nummern enthalten. Und diejenigen, die Sie dann anrufen, können natürlich, und das tun Sie zunehmend, verweigern, sodass man also tatsächlich vielleicht 30% der ursprünglichen Population in der Telefonstichprobe hat. Und dann wird es spannend, ob sich das noch deckt. Warum machen wir das Ganze? Die Grundgesamtheit sind viele, in der Bundesrepublik sind es halt 80 Millionen. Daraus machen wir eine kleine Stichprobe, die kann auch wirklich klein sein, 1.000, 2.000 Personen, die wir untersuchen. Und wir berechnen dann auf der Grundlage dieser kleinen Stichprobe Stichprobenstatistiken, Mittelwerte, Anteilswerte, und dann können wir, wenn das hier eine echte Zufallsstichprobe war, können wir mit angebbaren Fehlergrenzen zurückschließen auf die Grundgesamtheit. Also das Ganze dient dazu, die Stichprobe selber ist immer uninteressant, eigentlich gilt das Ziel immer der Schätzung der Grundgesamtheitsparameter. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn wir echte Zufallsstichproben haben. Echte Zufallsstichproben sind mathematisch definiert, aber leicht lässt sich das sagen, wenn wir vor der Durchführung der Stichprobe die Wahrscheinlichkeit ausrechnen können, mit der man in die Stichprobe kommt, dann ist es eine Zufallsstichprobe. Diese Wahrscheinlichkeiten müssen nicht gleich sein, aber sie müssen bekannt sein. Und das macht es schwierig. Und jetzt noch zu dem, also die Verfahren, mit denen man die Stichproben zieht, nennt man Auswahlverfahren. Die mathematischen Eigenschaften sind gut untersucht, das haben die Mathematiker die letzten 80 Jahre gemacht und sie sind immer noch nicht fertig, aber sie sind sehr weit gekommen. Die praktische Umsetzung dieser Verfahren in die wirkliche Welt bleibt meistens Sozialwissenschaftlern vorenthalten. Also Stichproben in der wirklichen Welt ziehen Sozialwissenschaftler und nicht Statistiker. Und besonders spannend ist das dann, wenn man nicht die allgemeine Bevölkerung untersuchen will, sondern Subgruppen, die selten sind. Wobei die Faustregel ist, alles als 5%, weniger als 5% ist selten und sehr selten ist etwas, was weniger als 0,5% der Bevölkerung ist. Und das ist schwierig, weil wir keine Listen haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das im Moment großes Presseaufsehen erregt. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, da muss man aufpassen, das passiert mir auch immer, das ist nicht das Deutsche Institut für Wirtschaft, das ist etwas anderes, das ist in Berlin. Das Deutsche Institut für Wirtschaft ist ein wissenschaftliches Institut und das Institut der Deutschen Wirtschaft ist ein Interessenverband der deutschen Wirtschaft. Sie haben beide am 10.02. eine Studie zum Kündigungsschutz vorgestellt und ein wirklich erstaunliches Zusammentreffen am gleichen Tag. Und das WSI gibt an, das ist das WSI, falls Sie das nicht wissen sollten, ich wusste das vorher auch nicht, das ist das Wissenschaftliche Institut der Gewerkschaften. Also das ist eine wirklich extrem spannende Konstellation. Das Institut der Gewerkschaften gibt also an, dass 12% der Arbeitnehmer gegen eine Entlassung klagen. Und die Arbeitgeber geben an, dass 31% der Arbeitnehmer gegen die Kündigung klagen. Und man wundert sich, wie das sein kann. Und das WSI hat mich gebeten, das zu klären, warum es zu diesem Widerspruch kam. Das haben Sie deshalb getan, weil ich unter anderem auch Stichproben für das WSI gezogen habe im Laufe der letzten Jahre, also zum Beispiel Betriebsräte. Wenn von den Klagen, die bei den Verwaltungsgerichten, nein, bei den Arbeitsgerichten eingehen, wir ausgehen, dann kann man ausrechnen ganz einfach, dass 0,6% der Arbeitnehmer pro Jahr gegen eine Entlassung klagen. Das heißt also, selbst über 5 Jahre, wenn wir also 5 Jahre, einen 5-Jahres-Zeitraum betrachten, wären weniger als 3% der Personen in Haushalten durch eine Kündigung und eine Klage betroffen. Das heißt, die Institute müssen spezielle Methoden verwenden, um auf die Gekündigten zu kommen. Wo ist es? Hier ist es, ja. Das WSI hat eine große Telefonstichprobe verwendet, die kontinuierlich über das ganze Jahr erhoben wird. Die läuft immer, das macht Infratest und da kann man einzelne Fragen kaufen. Und das WSI hat eine Frage stellen lassen, ob man innerhalb der letzten 12 Monate durch eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses betroffen wurde. Diejenigen, die daraufhin Ja gesagt haben, haben wurden in einer zweiten, bei einem zweiten Kontakt dann gebeten, dazu mehrere Fragen zu beantworten. Insgesamt von der Ausgangsmenge haben sich 1/3 beteiligt, das ist akzeptabel. Auch das Vorgehen ist akzeptabel. Vermutlich führt das zu einer geringen, das ist hier falsch rum, führt das zu einer geringeren, es führt vermutlich zu einer geringen Überschätzung der Klagewahrscheinlichkeit. Das heißt also, ich betrachte das für die Bevölkerungsstichprobe eigentlich als die Obergrenze dessen, was korrekt ist. Wirtschaftsinstitut hat einen anderen Weg gewählt. Sie sind über eine Unternehmensdatenbank gegangen. Aus dieser Liste haben Sie zufällig ausgewählt. Das ist korrekt so. Was nicht mehr korrekt ist, dass Sie zusätzlich große Unternehmen ausgewählt haben, und zwar ungefähr 6% der Stichprobe. Das könnte man auch noch vertreten, wenn Sie einem gesagt hätten, wie Sie es gemacht haben, aber Sie haben es einem nicht gesagt. Es ist also nicht dokumentiert, und was nicht dokumentiert ist, ist methodisch nicht nachvollziehbar, und damit ist es potenziell fehleranfällig. Aus der Liste wurde eine nicht erkennbare Zahl von Unternehmen telefonisch kontaktiert. Das ist ein weiterer Mangel der Studie. Aus denen, die dann teilnahmebereit waren, wurden 10.000 erneut kontaktiert und die sollten dann einen Websurvey beantworten. Das haben 1770 Unternehmen tatsächlich getan. Das ist sehr wenig und vermutlich hochplausibel ist es, dass vor allem Unternehmen sich an einer Studie beteiligen, die ganz explizit um Probleme des Kündigungsschutzes geht, wenn man Probleme mit dem Kündigungsschutz hatte. Das wird aber von dem Wirtschaftsinstitut nicht thematisiert. Das heißt also, vermutlich führen diese Effekte dazu, dass wir eine gewaltige Überschätzung der Entlassungsquote haben. Dann stellt sich die Frage, wie könnte man es richtig machen? Und richtig wäre es eigentlich ganz leicht, wenn man es wollte. Denn die Bundesagentur für Arbeit hat eine Datenbank, in der alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten drin sind. Das sind 32 Millionen Einheiten. Leider ist in der Datenbank nicht drin, warum ein Beschäftigungsverhältnis endet. Es ist nur drin, dass es endet. Jetzt könnte man aus denjenigen, die innerhalb eines Zeitraums das ein Beschäftigungsverhältnis beendet haben, eine Stichprobe ziehen und innerhalb dieser Stichprobe eine Befragung durchführen. Das wäre methodisch sauber und relativ problemlos. Es dauert nur ein bisschen und es ist nicht ganz billig. Und man muss sich mit den Datenschützern eine ganze Weile beschäftigen. Ja, also typischerweise dauert eine solche Studie von der Konzeption bis zur Durchführung dann 2 Jahre, während so einen Websurvey, wenn es wirklich brennt, Sie innerhalb von 6 Wochen realisieren können. Und der Preis für die Belastbarkeit der Ergebnisse ist also Zeit und Geld, wie immer. Es gibt eine schöne Zusammenfassung über Befragungen von einem englischen Kollegen und das besteht nur aus einem Satz und die heißt Quality, Speed, Price, Pick 2. Alles drei kann man nicht haben. Das ist meine persönliche Lieblingsstudie. Die Bundesagentur für Arbeit ist gesetzlich verpflichtet, die Einführung der neuen Sozialgesetzgebung durch eine wissenschaftliche Begleitstudie zu begleiten. Also das steht im Gesetz, das müssen Sie machen. Und dazu gehört ein Panel, also eine wiederholte Befragung der gleichen Personen mit niedrigem Einkommen. Das Besondere an dieser Stichprobe sollte sein, dass potenzielle Leistungsbezieher, also Leute, die Sozialhilfeempfänger werden, aber es noch nicht sind, ausgewählt werden sollen. Das war spannend. Das sollte auch nichts kosten und es sollte schnell gehen. Und den Auftrag, das zu konstruieren, habe ich dann bekommen. Und mir ist dann auch tatsächlich etwas eingefallen. Das verwendet mehrere Datenbanken, die miteinander verkoppelt werden. Ich erschrecke Sie einmal ganz kurz mit dem Datenflussplan. Das ist er. Da, wo es orange ist, werden Datenbanken zusammengeführt. Das haben wir auch gemacht, genau so. Interessant ist die Idee. Die Idee ist, das überproportionale Ziehen von Flächen, bei denen der Anteil von Personen mit besonders hohem Kreditrisiko besonders hoch ist. Das heißt also, man kann von mehreren Firmen übrigens, man kann von mehreren Firmen in der Bundesrepublik Daten kaufen, die für jeweils 15 Haushalte aggregiert den Mittelwert des Kreditrisikos enthalten, ermittelt aus Schufa-Daten. Wieso das legal ist, weiß ich auch nicht, aber es ist so. Ja, das, mich macht das auch immer nervös, aber das ist nicht mein Problem gewesen. Ich wusste nur, dass es diesen Datensatz gibt und dass man ihn kaufen kann und er ist auch unglaublich preiswert. Und das Schöne, also für mich daran war, dass es das erste Design ist für Stichproben, bei dem sozioökonomische Schichtungskriterien für Flächen aus einer Datenbank verwendet worden sind. Also für die BRD kann ich Ihnen das versprechen, weltweit weiß ich das nicht genau, aber ich habe den starken Verdacht. Tatsächlich hat dieses Design dazu geführt, dass in der Stichprobe ungefähr 400 Personen mehr drin sind, die bereits in der Stichprobe waren, bevor sie Sozialhilfeempfänger wurden. Und von daher, von meiner Seite hat das Design geklappt. Das ist vermutlich das letzte Beispiel, das ich ausführlich machen kann. Das ist eine Studie für das Landeskriminalamt in Hessen, die an INFAS in Bonn, das ist eines der beiden großen kommerziellen Sozialforschungsinstitute in der Bundesrepublik, einen Auftrag gegeben haben, um Viktimisierungserfahrungen in Hessen zu erheben. Und besonderes Interesse galt Personen mit türkischem Migrationshintergrund. Da so ein Landeskriminalamt auch nicht richtig viel Geld hat, um eine solche Studie durchzuführen, versucht man so etwas telefonisch zu machen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie findet man telefonisch Personen mit türkischem Migrationshintergrund in Hessen? Es gibt in der Bundesrepublik ein Ausländerzentralregister, das viele methodische Probleme hat. Und selbst wenn es das nicht hätte, wäre das immer noch nicht schön, weil man an die Daten nicht herankommt. Außerdem enthalten die keine Telefonnummern. Das Gleiche gilt leider für die Einwohnermeldeämter. Also so Laien glauben immer, man hat die Einwohnermeldeämter seien untereinander vernetzt. Das sind sie nicht. Wir haben 5.500 Einwohnermeldeämter in der Bundesrepublik. Und wenn Sie eine Stichprobe aus den Einwohnermeldeämtern ziehen müssen, müssen Sie die Einwohnermeldeämter einzeln kontaktieren. Und die müssen nicht kooperieren, die können. Ja? Und sie haben unterschiedliche Gebührensätze. Und es ist, also eine Stichprobe aus den Einwohnermelderegistern kostet, bevor Sie auch nur einen Menschen angeschrieben haben, ungefähr 150.000 Euro. Und es dauert ein halbes Jahr bis ein Jahr, so etwas zusammenzubauen. Und dann ist schon 10% der Bevölkerung wieder umgezogen. In Hessen gibt es 3,02% Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Mit türkischem Migrationshintergrund wären es mehr. Die Lösung ist relativ einfach. Es ist eine, mittlerweile heißt das bei uns, wahrscheinlich ist das falsch, onomastische Stichproben, namenskundliche Stichproben. Die ersten, die das in der Bundesrepublik gemacht haben, sind auch zwei Soziologen, auch aus Duisburg, Humpert und Schneider-Henze, die nun eine Firma in Duisburg betreiben, die nichts anderes macht, als solche Stichproben ziehen. Und solche Stichproben basieren typischerweise auf namenskundlichen Wörterbüchern. Das ist ein bisschen mühselig, das zu kompilieren, insbesondere wenn es um wirklich seltene Subgruppen geht. Und wir haben uns dann überlegt, ob wir das nicht über die relative Häufigkeiten von Trigrammen machen. Trigramme sind aufeinanderfolgende Buchstaben, also Reisebus enthält das Trigramm REI, EIS und so weiter. Und unterschiedliche ethnische Gruppen haben unterschiedliche Häufigkeiten von Trigrammen. Vor ein paar Jahren habe ich mir mit der Genehmigung der Datenschützer aus den Datenbanken der Bundesagentur für Arbeit alle Namen und alle Vornamen, getrennt aber, nach Staatsangehörigkeit aller Sozialversicherungspflichtigen auszählen lassen. Und diesen Datenbestand nutzen wir, um die Häufigkeit von Trigrammen nach Staatsangehörigkeit zu bestimmen. Was man dann macht, ist, das ist die einzige Formel, die heute kommt, wir rechnen aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand mit einer bestimmten Menge von Trigrammen eine bestimmte Staatsangehörigkeit besitzt. Das geschieht mit einer Formel, die Base-Klassifikator heißt. Das ist ein letztlich 300 Jahre alte Formel, die immer noch richtig ist. Und was man dann wählt, oder was man rechnet für jeden diese Formel aus und bekommt das Maximum der bedingten Wahrscheinlichkeit für eine Staatsangehörigkeit gegeben, diese Trigramme. Und man kriegt also hier dann auch eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass es ein türkischer Migrationshintergrund ist. Aus den Personen haben wir 6.000 Personen zufällig ausgewählt. Und von diesen 6.000 ausgewählten Personen waren dann bei der endgültigen Befragung tatsächlich 89% der Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Wenn man das also auf die Stichprobe umrechnet, hätten wir, wenn wir den gleichen Anteil von Personen haben wollen, mindestens 140.000 Personen kontaktieren müssen. Und wir haben nur 6.000 kontaktiert, also haben wir ungefähr um den Faktor 23 Geld gespart. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden und der Auftraggeber auch. Das letzte ist die seltenste Population. Das reiße ich jetzt nur an. Das sind Autismus-Spektrumsstörungen, die sind extrem selten. Das sind 50 von 10.000 Kindern einer bestimmten Altersgruppe. Für die BRD kennen wir die Zahl nicht genau. Die Jugendpsychiatrie der Uni Frankfurt hat mich gebeten, mir über Stichproben Gedanken zu machen. Die hatten ursprünglich vor, 40.000 Familien schriftlich zu befragen. Schriftlich immer deshalb, weil das am billigsten ist. Das ganze Projekt hätte trotzdem 3,5 Millionen gekostet. Und die waren nicht sehr glücklich mit meinem Gutachten, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass das nicht geht. Man kriegt schriftliche Befragung macht immer einen sehr hohen Bildungsbias. Hochgebildete haben mit schriftlichen Formularen kein Problem, niedriggebildete haben massive Probleme. Das Interview dauert 40 Minuten. Einen 40-minütigen Fragebogen auszufüllen über die eigenen Kinder ist mühselig. Und das heißt, es hätte nicht geklappt. Was man hätte machen können, Alternative, man macht es am Telefon. Wenn man das ausrechnet, müssen wir allerdings diese schreckliche Zahl von Haushalten kontaktieren, um 700 Kinder mit ASS zu finden. Und 2,3 Millionen Telefonhaushalte anzurufen, ist nicht nur unökonomisch, sondern ich denke auch unethisch. Das kommt also auch nicht in Frage. Dann könnte man es über die Einwohnermelderegister versuchen. Da könnte man man hätte einen Vorteil dadurch, dass man zumindest das Alter der Kinder kennt. Wir müssten hier 860.000 Adressen aus den Telefonbüchern ziehen. Da wir dann aber vermutlich einige hundert, wenn nicht tausend Melderegister kontaktieren müssen, ist das sehr langwierig. Und wenn man das dann letztlich telefonisch machen muss, muss man die Telefonbücher gegen die Einwohnermeldeämter laufen lassen, was nur in 50% der Fälle zu einem Erfolg führt. Und man muss dann zusätzlich annehmen, dass die Diagnose und der Eintrag im Telefonbuch unabhängig voneinander ist. Und das glauben wir eigentlich nicht. Und von daher geht das auch nicht. Dann könnte man auf die Idee kommen, man geht über die Versorgungsämter, weil man als Person mit ASS ein Anrecht auf einen Schwerbehindertenausweis hätte, aber vermutlich werden die Ausweise erst für Jugendliche und Erwachsene beantragt, sodass also auch die Versorgungsämter ausscheiden. Man könnte es über die Schulämter versuchen. Leider sind die auch regional organisiert und es ist schwierig. Am bizarrsten fand ich dann dieses: Die Daten der Schuleingangsuntersuchungen werden aus Gründen, die ich nicht verstehe, von den kassenärztlichen Vereinigungen gesammelt und stehen auch nur dort zur Verfügung. Das wäre ein gangbarer Weg, diese Stichprobe zu ziehen, aber das ist langwierig und mühselig. Das ist mein Favorite und das ist die einzige Idee, die Sie gesehen haben, die nicht von mir ist. Das hat sich ein Mediziner einfallen lassen. Das ist eine hübsche Idee. Bei den Krankenkassen kann man durchaus Daten für Forschungszwecke bekommen. Typischerweise kontaktieren die Krankenkassen dann ihre Versicherten. Vermutlich sind aber die Diagnosen, die die Krankenkassen stellen oder die in den Unterlagen der Krankenkassen sind, falsch oder zumindest nicht richtig. Nicht richtig, richtig. Die Idee ist aber trotzdem genial, weil die Idee läuft nicht über die Diagnose, sondern über den Preis. Kinder sind eigentlich billig für eine Krankenkasse. Wenn Sie nicht chronisch krank sind, also Fehlbildungen, chronische Erkrankungen oder Krebs haben, ist ein Kind relativ billig. Ein Kind, das viele Kosten verursacht, ist ein interessantes Kind. Und die Idee besteht also darin, dass man nach interessanten Kindern sucht und die interessanten Kinder dann klinisch untersucht. Das halte ich für den einfachsten und schönsten Weg, dahin zu kommen. Das haben wir dann auch empfohlen, aber die Arbeitsgruppe hat sich aufgrund der Mühen, die damit verbunden sind, dagegen entschieden. Aber für uns ist die Sache eigentlich damit methodisch geklärt. Ja, das war schon alles, was ich Ihnen zeigen wollte. Das ist auch alles schön dokumentiert mittlerweile. Und wenn Sie sich für Stichproben interessieren, bin ich jederzeit bereit, jedem darüber mehr zu erzählen, wann und wo er das möchte. Ja, ich finde selten Publikum, das mir zuhört. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr